Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der britische Premierminister Johnson steht im Brexit-Streit vor einer weiteren Machtprobe mit dem Parlament. Bevor die Abgeordneten in die von ihm angeordnete Zwangspause gehen, stimmen sie heute Abend noch einmal über Neuwahlen ab. Es wird damit gerechnet, dass Johnson erneut mit seinem Antrag scheitert. Am Nachmittag hatte der durch die Brexit-Debatten bekannt gewordene Sprecher des Unterhauses Bercow seinen Rücktritt angekündigt.
Der Sprecher sorgt wieder einmal für Ordnung im Haus. Doch heute gibt John Bercow auch seinen Rückzug bekannt. Spätestens zum 31.10. sollten nicht schon vorher Neuwahlen ausgerufen werden. Standing Ovations kommen vor allem von der Opposition. Regierungstreuen Tories hingegen war der Sprecher ein Dorn im Auge, weil er sich immer wieder für die Rechte der Abgeordneten einsetzte. So ließ er die Debatte für das Gesetz zu, das einen No-Deal verhindern soll. Das tritt heute in Kraft. Ein Austritt ohne Abkommen, damit gesetzlich ausgeschlossen. Gegen den Willen des Premierministers Johnson, der betonte heute bei einem Besuch in Irland: Ich habe heute eine klare Botschaft. Ich will einen Deal finden. Ich will einen Deal machen. Daran gab es zuletzt Zweifel. Die Arbeitsministerin Amber Rudd hatte am Wochenende gekündigt und Johnson vorgeworfen, dass ein Abkommen nicht sein Hauptziel sei. Auch dem irischen Regierungschef Varadkar mangelt es an Engagement der britischen Regierung, eine Lösung für die Grenze zwischen Nordirland und Irland zu finden. Für uns bleibt der Backstop ein entscheidender Punkt in dem Austrittsabkommen, bis Alternativen gefunden werden. Wir sind offen für Alternativen, aber sie müssen realistisch sein, rechtlich bindend und umsetzbar. Und diese Vorschläge haben wir bislang nicht bekommen. Heute Abend stimmt das Unterhaus erneut über Neuwahlen ab. Danach wird das Parlament mit einer feierlichen Zeremonie in die Zwangspause geschickt.
Zur Brexit-Debatte jetzt live aus London, Annette Dittert.
Wenn hier heute Nacht, wie von allen erwartet, Boris Johnsons Antrag auf Neuwahlen vom Parlament abgelehnt wird, dann können Wahlen wieder erst frühestens Mitte November stattfinden. Am 17. Oktober, also vorher aber, findet der so wichtige für den Brexit, so wichtige EU-Gipfel in Brüssel statt, zu dem Johnson eigentlich als strahlender Wahlsieger fahren sollte. Ein Plan, der heute Nacht mit aller Wahrscheinlichkeit durchkreuzt wird. Seine Optionen, den 31. Oktober, den er immer wieder versprochen hat, als Austrittstermin noch zu halten, ohne sein Gesicht dabei zu verlieren, sind damit im Wesentlichen auf drei eingeschränkt. Er könnte erstens das vom Parlament verabschiedete Gesetz, das ihm de facto ein No-Deal verbietet, einfach torpedieren und damit möglicherweise vor Gericht landen. Er könnte zweitens zurücktreten oder drittens in allerletzter Minute doch noch versuchen, einen Deal mit Brüssel zu finden. Wie er das allerdings in nur wenigen Wochen ohne Mehrheit im Parlament noch schaffen will, ist völlig unklar. Boris Johnson sitzt in einer Falle, die er selbst gestellt hat. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Die weitere Debatte im Brexit-Machtkampf begleiten wir heute Abend in einem Blog auf tagesschau.de. Außerdem senden wir live aus London bei tagesschau24. Das neue Textilsiegel Grüner Knopf soll Verbrauchern künftig Orientierung bieten, welche Kleidung sozial und umweltverträglich hergestellt wurde. Entwicklungsminister Müller stellte das staatliche Siegel heute in Berlin vor. Zum Start beteiligen sich nach seinen Angaben 27 Unternehmen. Das Konzept ist umstritten. Kritikern reichen die Standards nicht aus. Sie bemängeln eine unzureichende Überwachung und zu viele Ausnahmen. Hintergrund des Siegels ist unter anderem der Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch.
Shilpi aus Bangladesch war 16, als die Trümmer der Textilfabrik in Rana Plaza sie unter sich begruben. Sie wurde schwer verletzt, verlor einen Arm. Umgerechnet 45 Euro im Monat hat sie damals verdient, für 12 Stunden Arbeit, 6 Tage die Woche. Es gab schon Verbesserungen für Textilarbeiter in Bangladesch seit dem Unglück, sagt sie. Initiativen wie der Grüne Knopf könnten aber dafür sorgen, dass es noch mehr davon gibt. Zumindest hofft sie das. Bekleidung wird oft billig in Entwicklungs- und Schwellenländern produziert, zu miserablen Bedingungen. Produkte mit dem grünen Knopf dagegen sind nach Überzeugung des Entwicklungsministers nachhaltig und fair.
Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass Kleider, aber auch andere Produkte in diesen Drittstaaten unter Bedingungen produziert werden, wo ich nur von Ausbeutung von Mensch und Natur sprechen kann.
Wer mit dem grünen Knopf werben will, muss 46 ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Verbot von Kinder- oder Zwangsarbeit, Zahlen von Mindestlöhnen, Erhöhung der Arbeitssicherheit, gefährliche Chemikalien sind verboten und anerkannte Prüfstellen kontrollieren die Einhaltung. Kritiker bemängeln, das Siegel ist freiwillig, keine Vorschrift für alle.
Es darf nicht einigen wenigen Vorreitern überlassen werden, ob sie die Menschenrechte einhalten oder nicht. Wir brauchen ein Gesetz, das auch die schwarzen Schafe mitnimmt, bei sich und bei ihren Lieferanten die Menschenrechte einzuhalten.
Auch manches der heute ausgezeichneten Unternehmen hofft langfristig auf schärfere Gesetze und gleiche Marktbedingungen.
Bei Regulierung geht es einfach darum, auch eine Untergrenze einzuziehen für das Thema Nachhaltigkeit, damit wir allen auch in einem fairen Wettbewerb sind.
Am Ende wird die Nachfrage entscheiden, ob der grüne Knopf die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie verbessern kann.
Gute Arbeitsbedingungen, ausreichende Löhne, hohe Arbeits- und Umweltstandards. 67 solcher Vorzeigefabriken gibt es in Bangladesch. Sie sollen künftig auch Kleidungsstücke produzieren, die mit dem grünen Knopf versehen werden. Doch diese Fabriken machen insgesamt weniger als 10% der gesamten Textilproduktion Bangladeschs aus. Das liege nach Angaben der Textilindustrie an den Produktionskosten, die fast ein Drittel höher seien. Wir erwarten von den Kunden, dass sie auch an einer guten Umwelt interessiert sind und dass sie anerkennen, dass wir in eine grüne Fabrik investiert haben. Vielleicht überlegen sie sich dann ja, mehr Geld zu bezahlen für Produkte, die so produziert werden. 6,5 Jahre ist es her, dass die Fabrik Rana Plaza einstürzte. 1.100 Arbeiterinnen und Arbeiter kamen ums Leben. Pfusch am Bau war schuld und Profitgier, weil der Besitzer an Sicherheitsmaßnahmen gespart hatte. Danach entsandten Europa und die USA Kontrolleure nach Bangladesch. Die Sicherheit in den Fabriken verbesserte sich. Doch vor einer Woche hat Bangladesch die europäischen Inspektoren aus dem Land hinaus komplimentiert. Die Gewerkschaften begrüßen deshalb jetzt das neue deutsche Label Grüner Knopf. Aber Deutschland sei nur ein kleiner Markt und die Kontrollen reichten längst nicht aus. Das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Es reicht nicht, nur in den ersten 2-3 Wochen nachzuschauen. Die Einhaltung der Kriterien muss ständig garantiert sein. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Außerdem kritisieren die Gewerkschaften, dass der grüne Knopf eine freiwillige Aktion sei. Ohne stärkeren Druck, so befürchten sie, werde es bei wenigen Vorzeigefabriken bleiben.
Der Lehrermangel an Grundschulen könnte sich stärker ausweiten als bisher schon befürchtet. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung werden bis 2025 mehr als 26.000 Lehrer fehlen. Deutlich mehr als zuletzt von der Kultusministerkonferenz veranschlagt. Grund seien steigende Schülerzahlen in der aktuellen Bevölkerungsprognose, die vor 2 Jahren noch nicht vorlag. Nun wird gefordert, den Lehrerberuf attraktiver zu machen und Quereinsteigern den Weg an die Schulen zu erleichtern.
Alexandra Wendler muss puzzeln. 25 Lehrerinnen muss sie koordinieren, 3 mehr könnte sie gebrauchen. Musik und Sport sind kaum zu besetzen.
Englisch ist auch so ein bisschen so ein Fall, das müssen wir auch mal mit Provisorien arbeiten. Gerade das ist aber auch wiederum ein wichtiges Fach, um die Kinder früh an die Sprache heranzuführen. Aber ja, das machen dann auch manche einfach so nebenbei.
An der Robert-Schumann-Grundschule Frankfurt-Heddernheim werden Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet. An speziell geschulten Lehrern mangelt es auch hier. Insgesamt wird sich das Problem in den kommenden Jahren massiv verschärfen. Die Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass im Jahr 2025 rund 15.300 Absolventen für das Grundschullehramt fehlen. Laut Bertelsmann Stiftung ist die Zahl allerdings viel höher. Hiernach fehlen mindestens 26.300 Absolventen. Die Kultusminister werden diese Woche ihre Zahlen überarbeiten, wissen aber, kurzfristig ist eine Lösung schwierig.
Die Lehrer, die jetzt anfangen zu studieren, sind 2026 auf dem Markt. Also wir laufen insofern notgedrungen immer etwas in der Entwicklung hinterher.
Die Erziehungsgewerkschaft fordert ein radikales Umdenken.
Mal auf der Liste gucken.
Die Universitäten bieten das Lehramtsstudium in der Grundschule immer noch mit einem NC an. In fast allen Universitäten, entweder für Grundschuldidaktik oder für eins der Fächer, die man studiert. Das ist natürlich kontraproduktiv.
Es müssten mehr Menschen zu den Studiengängen zugelassen werden. Außerdem will man auf mehr Fachkräfte ohne Lehramtsexamen zurückgreifen und diese pädagogisch ausbilden.
Die Koalition plant für 12 Handwerksberufe die Meisterpflicht wieder einzuführen. Unionsfraktionsvize Linnemann und sein SPD-Kollege Barthol wollen einer Arbeitsgruppe dafür etwa die Berufe Fliesenleger, Rouladentechniker oder Orgelbauer vorschlagen. Ein Meisterbrief sei die beste Garantie für Qualität und gute Ausbildung. Vor 15 Jahren hatte die Regierung für mehr als 50 Berufe die Meisterpflicht gestrichen. Sie bestand weiter für Berufe wie Elektriker, Bäcker oder Kfz-Mechaniker. Das rot-rot-grün regierte Berlin will eine bundesweite Entlastung der Mieter von der Grundsteuer erreichen. Der Senat will morgen eine Bundesratsinitiative verabschieden, nach der die Grundsteuer künftig allein von den Vermietern getragen werden soll. Derzeit kann sie auf die Mieter umgelegt werden. Dem Entwurf zufolge würden in Deutschland mehr als 36 Millionen Menschen von einer Neuregelung profitieren. In Russland haben sich nach den Regionalwahlen sowohl Regierung als auch Opposition über das Ergebnis zufrieden geäußert. Laut Wahlleitung konnte die Kreml-Partei Geeintes Russland ihre Mehrheit in den meisten Regionen verteidigen. Sie musste aber teils herbe Verluste hinnehmen. So verlor sie im Moskauer Stadtrat rund ein Drittel ihrer Sitze. Die Opposition konnte deutlich hinzugewinnen. Die Regionalwahlen gelten als Stimmungstest für Präsident Putin.
Er ist einer der Gewinner. Oppositionskandidat Mitrochin hat einen Sitz im Moskauer Stadtparlament bekommen. Der Stil der Politik dort werde sich ändern, verspricht er. Das Parlament lebhafter werden. Im Vergleich zur Zusammensetzung des jetzt abtretenden Parlaments ist das ein großer Schritt nach vorne. Es ist zweifelsohne ein Fortschritt. Die Regierungspartei Geeintes Russland hat hier ein Drittel ihrer Sitze verloren. Die lokale Wahl erhielt weltweit Aufmerksamkeit, nachdem fast alle Oppositionskandidaten ausgeschlossen wurden. Es gab Massenproteste und tausende Festnahmen. Kreml-Kritiker Nawalny hatte zum strategischen Wählen aufgerufen, um die Regierungspartei zu schwächen, nicht nur in Moskau. Im fernen Osten verlor sie jetzt sogar Mehrheiten. In 13 von 14 Regionen hat die Partei Geeintes Russland ihr Ergebnis in den Parlamenten verschlechtert. Doch gleichzeitig wurden alle zur Wahl stehenden Gouverneure der Regionen im Amt bestätigt. Parteichef Medvedev sieht Geeintes Russland weiter in der Führung, trotz historisch niedriger Umfragewerte. Das ist ein sehr gutes, überzeugendes Ergebnis für Geeintes Russland. Es bezeugt das Vertrauen der Bürger in uns. Doch viele Bürger hatten offenbar wenig Vertrauen in die Wahl an sich. Ähnlich wie letztes Mal gingen in Moskau nur 21% der Wahlberechtigten hin.
Russlands Regierungspartei stellt weiter fast überall die Mehrheiten. Doch gleichzeitig ist die Partei so unbeliebt wie nie. Parteichef Medvedev muss sich jetzt etwas einfallen lassen. Für die Parlamentswahlen in 2 Jahren.
Die EU-Kommission soll erstmals fast zur Hälfte mit Frauen besetzt sein. Die künftige Präsidentin von der Leyen hat in Brüssel ein Team aus 13 Frauen und 14 Männern vorgeschlagen. Die CDU-Politikerin hatte vor ihrer Wahl einen Frauenanteil von 50% versprochen. Ob alle Kandidaten durchkommen, entscheidet das Europaparlament. Anfang November soll die neue EU-Kommission die Arbeit aufnehmen.
Die Zahl der Toten durch Hurricane Dorian auf den Bahamas hat sich auf 45 erhöht. Tausende Menschen werden seit vergangener Woche vermisst. Internationale Teams helfen, die 70.000 Obdachlosen zu versorgen. Zuletzt wurden 3.500 Notleidende auf die Insel New Providence gebracht. Viele Länder haben finanzielle Hilfe zugesagt. Morgen sollen auch 66 deutsche Marinesoldaten eintreffen, um bei der Bewältigung der Schäden zu unterstützen. Ein südkoreanisches Frachtschiff ist vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia gekentert. Nach Angaben der Küstenwache wurden bislang 20 Besatzungsmitglieder gerettet. 4 Menschen befinden sich noch an Bord des Frachters. Die Küstenwache teilte mit, man arbeite daran, die Seeleute aus der Golden Bay herauszuholen. Der Frachter hat etwa 4000 Autos an Bord. Die Unglücksursache ist noch unklar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 10. September.
Morgen wird es unter Hochdruckeinfluss freundlicher und am Mittwoch vielerorts sonnig. Ein Tief über Südschweden sorgt im Nordosten Deutschlands heute Nacht aber für teilweise ergiebigen Regen. Sonst ist es überwiegend locker bewölkt oder klar und meist trocken. Von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern kann es morgen anfangs noch kräftig regnen, dazu windig. Im übrigen Land eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es weitgehend trocken. An der Ostsee heute Nacht bis 15, am Alpenrand nur kühle 2 Grad. An der See unter Wolken morgen 15 bis 16, am Oberrhein bis 22 Grad. Am Mittwoch scheint häufig die Sonne, im Nordwesten später zunehmend wolkig und zeitweise Regen. In den folgenden Tagen im Süden weiterhin sonnig und sommerlich warm, sonst gibt's teils Sonne, teils Wolken und einzelne Schauer.
Um 22.20 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Brexit, letzter Showdown vor Parlamentspause und Autoindustrie. Wie umweltfreundlich ist der Elektroantrieb? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.